Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Das Eichsfeld war ein politisches Ausnahmegebiet in der DDR, stramm katholisch und deshalb kritisch gegenüber der SED-Diktatur. Wie sich die Eichsfelder Katholiken dem Sozialismus verweigerten und die friedliche Revolution mit in Gang brachten, das ist heute eines unserer Themen. Außerdem besuchen wir das Basler Münster, das vor 1000 Jahren geweiht wurde. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Vor 30 Jahren haben die Bürger der DDR eine friedliche Revolution herbeidemonstriert. Sie haben die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht und dazu beigetragen, den eisernen Vorhang herunterzureißen. Eine besondere Rolle bei diesem Umbruch spielte die evangelische Kirche, etwa mit den Friedensgebeten montags in der Leipziger Nikolaikirche. Doch auch die katholische Kirche hatte ihren Anteil am Ende der DDR. Etwa im Eichsfeld, einer fromm katholischen Region zwischen Thüringen, Niedersachsen und Hessen. Warum sich die SED schwer tat, die Menschen im Eichsfeld für den Sozialismus zu gewinnen, berichtet Michael Hollenbach.
Fangen wir mit dem Ende an. Im Herbst 1989 fanden auch im Eichsfeld in Orten wie Heiligenstadt und Leinefelde Montagsdemonstrationen statt.
Der Revolutionsprozess im Eichsfeld begann relativ spät, aber nahm dann umso schneller an Dynamik auf.
Erläutert Christian Stöber, Jahrgang 1987, dessen historische Studie über den Katholizismus im Eichsfeld in diesen Tagen erscheint. Franz Conradi ist Zeitzeuge. Er war jahrelang Priester in Heiligenstadt. Er erinnert sich an den Herbst 89. Die katholischen Bischöfe in der DDR hatten sich für eine politische Abstinenz ausgesprochen. Das galt aber nicht im Eichsfeld.
Es wurde innerkirchlich diskutiert, können wir unsere Kirchen öffnen für so politische Veranstaltungen. Und wir haben sie geöffnet. Kein Platz hat vom Bischof erwartet.
Und Paul Julius Kockelmann erzählt, wie er als Propst im Oktober 89 nach dem Friedensgebet indirekt zur Montagsdemo aufgerufen hat.
Und habe gesagt, also ich habe gehört, dass wir nachher ein paar Leute von uns hier zum Rat des Kreises gehen. Und wie ich den Laden kenne, werden die eine oder andere sie begleiten. Oh, und da war der Bann gebrochen. Viel Reklame brauchte man da nicht zu machen.
Es war natürlich eine Einladung, einer Demonstration teilzunehmen, ohne dass es ein öffentlicher Aufruf war zu einer politischen Demonstration.
Sagt der Historiker Christian Stöber.
Insofern sieht man es im Eichsfeld eher mit Argwohn, wenn andersorts die Revolution versucht wird, als protestantische zu bezeichnen.
Kockelmann, der 28 Jahre lang Propst in Heiligenstadt war, lobt zwar im Nachhinein die Ökumene vor Ort, räumt aber ein gewisses Misstrauen gegenüber den protestantischen Pfarrern ein.
Es war halt doch so, dass du mit dem evangelischen Theologen ins Gespräch kamst, hast erstmal geguckt, wes Geistes Kind ist er. Ist er mit dem Herzen doch ein bisschen fürs System oder so schroff ableihend, nicht wahr? Diese Sorge hatte man beim katholischen Priester nicht. Der war dagegen.
Und zwar von Anfang an. Nach 1945 wählten die Katholiken in der Region zwischen Harz und Werra fast geschlossen die CDU.
Der Eichsfelder, wenn er sich politisch engagieren wollte, trat dann der CDU ein. CDU hast du Ruh, so das gängige Motto.
Nach der Gleichschaltung der CDU zur DDR-Blockpartei traten Anfang der 50er Jahre auch einige Katholiken in die SED ein, wurden dort aber misstrauisch beäugt.
Sie galten als unsichere Kantonisten, ihre politische Zuverlässigkeit galt als eingeschränkt. Und deswegen haben sie, obwohl sie SED-Mitglieder waren, nie die höchsten Ämter erreicht.
Die Auseinandersetzungen zwischen der DDR und der katholischen Kirche verschärften sich Ende der 50er Jahre mit der Einführung der Jugendweihe. Gedacht als atheistische Alternative zur Konfirmation und zur Firmung.
Da war von Anfang an eine Kampfstellung. Also hier im Eichsfeld war es dann so, dass immer ausgesucht wurde, wo waren Klassen, wo die Väter schon Lehrer waren. Und da hat man besonders dann reingehauen.
Die SED versuchte, so Franz Julius Kockelmann, Lehrer unter Druck zu setzen, um die Jugendweihe zu etablieren. Auf den ersten Blick mit Erfolg. So berichtet Christian Stöber, dass sich in dem Ort Teistungen zunächst mehr als 2/3 der Jugendlichen für die Jugendweihe angemeldet hatten.
Danach hat die Kirche zur Nichtteilnahme aufgerufen und am Ende war die Teilnahmequote bei fast 0%.
Wenn auch die Zahl der Jugendlichen, die zur Jugendweihe gingen, sich bis in die 80er Jahre erheblich erhöhen sollte, so blieb sie im Eichsfeld doch immer deutlich unter dem DDR-Durchschnitt. Und schon Ende der 50er Jahre hatte die SED erkannt, dass sie keinen Zugang zum katholischen Milieu fand. Das war einer der Gründe für den sogenannten Eichsfeld-Plan. Die landwirtschaftlich geprägte Region sollte industrialisiert werden.
Man wollte aus diesem widerspenstigen katholischen Milieu ein staatsloyales Industrieproletariat formen. Die ganz einfache Formel: man gibt den Leuten Arbeit, Wohnraum, ein Maß an Wohlstand. Und dadurch wird er sich von der Kirche distanzieren und zum Sozialismus überwandern.
So die Überlegung der SED. Leinefelde, ein Dorf mit einigen 100 Einwohnern, sollte zur sozialistischen Musterstadt ausgebaut werden. Hier entstand die größte Baumwollspinnerei Europas mit rund 5000 Arbeitsplätzen. Viele Beschäftigte wurden aus eher protestantischen Regionen ins Eichsfeld geholt. Doch einen durchschlagenden Erfolg konnte die SED nicht verzeichnen.
Also wir können selbst hier am Ende noch einen Katholikenanteil von 50% ausmachen.
Und ausgerechnet in Leinefelde entstand Ende der 80er Jahre mit viel Geld von westdeutschen Bistümern das größte Kirchenbauprojekt der DDR. Eine Machtdemonstration der katholischen Kirche. Eine andere Machtdemonstration waren die regelmäßigen Wallfahrten, zum Beispiel die Männerwallfahrt zum Klößchen Hagis mit bis zu 20.000 Katholiken.
Damals aber auch immer schon genutzt vom Bischof, vor der versammelten Pilgergemeinde Orientierung zu geben, Stellung zu beziehen. Und daran haben sich die Katholiken im Eichsfeld orientiert. Das zweite war die Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt. Das war eine deutliche Machtdemonstration. Und an beiden, an den Wallfahrten und an Prozessionen, haben natürlich immer mehr Menschen teilgenommen als an den staatlichen, staatsparteilichen Aufmärschen, etwa zum 1. Mai. Und das war ein ganz deutliches Zeichen.
Der 76-jährige Priester Franz Konradi, der zu DDR-Zeiten an zahlreichen Wallfahrten teilgenommen hat.
Wir haben ja dann auch immer gerne gesagt, die Menschen stimmen mit den Füßen ab, also wo sie hingehen, dort ist auch ihr Herz.
Das Eichsfeld war durch und durch katholisch geprägt. Die SED wollte im Prinzip keine Katholiken in ihren Reihen, konnte im Eichsfeld aber auch nicht auf deren Mitarbeit verzichten. Als Katholik in der Sozialistischen Einheitspartei, das war auf beiden Seiten nicht gern gesehen.
Rosenkranzkommunismus lehnt sich an eine Bezeichnung der DDR-Staatssicherheit, die katholische SED-Mitglieder ja, mit Häme und Spott entweder als Rosenkranzkommunisten oder auch als Maria Mutter Gottes Genossen bezeichnete. Und das trifft genau dieses ideologische Dilemma.
Viele Katholiken hatten unter schulischen und beruflichen Nachteilen zu leiden, wenn sie sich deutlich zu ihrer Kirche bekannten. Doch da konnte oft die Institution Kirche helfen. Ihre Kitas, Schulen, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen bildeten eine Art Auffangbecken.
Wenn es so war, dass die Leute Verluste hatten im Berufsleben, dann versuchte die Kirche zu kompensieren, indem sie sozusagen Ersatzlaufbahn schuf, also Schützen und Rückhalt zu bieten gegen die Drangsalierung und Repressalien für die Christen im Eichsfeld.
Der Katholizismus im Eichsfeld war eine Art Parallelwelt im DDR-Sozialismus.
Damals haben wir einfach gesagt, unser Zuhause war die Kirche und das war ein eigener Freiraum, den sie auch sich erarbeitet hat, sich bewahrt hat. Das war wie eine Oase.
Die Kirche ging zwar nicht auf die Barrikaden, sie setzte aber selbstbewusst darauf, dass die große Mehrheit hinter ihr stand. Der ehemalige Propst Kockelmann.
Ja, es war so ein wortloser Widerstand.
Der Historiker Christian Stöber, heute wissenschaftlicher Leiter des Grenzmuseums Schifflersgrund, beurteilt das zum Teil massive Vorgehen der SED gegen die katholische Kirche als kontraproduktiv.
Gerade weil man so offensichtlich gegen die katholische Kirche vordringen und vorgehen wollte, hat das auch diejenigen enger an das katholische Milieu gebunden, die der Kirche ansonsten wohl vielleicht eher distanzierter gegenüber gestanden haben.
Das zeige vielleicht auch der Vergleich zum westlichen Eichsfeld in Niedersachsen rund um Duderstadt.
Und hier setzte schon während der 60er, 70er Jahren, also unter der Rahmenbedingung Demokratie und soziale Marktwirtschaft, ein schleichender Niedergang des katholischen Milieus ein, den wir auf östlicher Seite unter der Rahmenbedingung Kommunismus so nicht fassen können.
12 Jahre nach der friedlichen Revolution rückte das Eichsfeld ins Rampenlicht. Am 23. September 2011 besuchte Papst Benedikt XVI. Die Wallfahrtskapelle Etzelsbach. Eine Anerkennung für das katholische Gallien der DDR.
Ich habe seit meiner Jugend so viel vom Eichsfeld gehört, dass ich dachte, ich muss es einmal sehen und mit euch zusammen beten.
30 Jahre nach der Wende ist auch im östlichen Eichsfeld zu spüren, dass das katholische Milieu an Bindungskraft verloren hat.
Es ist nicht mehr so selbstverständlich, nicht mehr so geschlossen. Es ist vielfältiger und die Bindung an die Kirche ist geringer geworden,
sagt der 76-jährige Priester Franz Konradi. Der Gottesdienstbesuch ist zwar noch überdurchschnittlich hoch, aber längst nicht mehr so stark wie zu DDR-Zeiten.
Und das war im früheren Jahren einfacher, da war immer ein Entweder-Oder. Die oder die Seite. Und heute hat man 100 Seiten und das ist heute verwirrender geworden.
Katholiken in der DDR und ihr Anteil an der friedlichen Revolution. Michael Hollenbach berichtete. Und das erwähnte Buch von Christian Stöber erscheint dieser Tage unter dem Titel Rosenkranz-Kommunismus im Christoph-Links-Verlag. Auch morgen, am Tag der Deutschen Einheit, geht es hier in unserer Sendung um die Bedeutung der Kirchen für den Mauerfall. Wegen des Feiertags hören Sie die Sendung dann ausnahmsweise schon um 8.35 Uhr. Das Basler Münster gehört zu den wichtigsten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in der Schweiz. Es war niemals nur Kathedrale, sondern auch ein Symbol aufstrebender Macht und ein steinerner Zeuge bewegter Stadt- und Religionsgeschichte. Es ist außerdem die Grabstätte des Universalgelehrten Erasmus von Rotterdam, der die Reformation ablehnte und dennoch in der damals schon protestantischen Kirche beigesetzt wurde. Vor 1000 Jahren wurde das Basler Münster geweiht. Alfred Schmitz war für uns in Basel.
Aus rotem Sandstein erbaut, ragen die beiden mächtigen Türme mit ihren gotisch verspielten Spitzen in den Himmel. Im höchsten Teil der Basler Altstadt gelegen, 40 Meter oberhalb des Rheins, steht das Münster an prominenter Stelle. Auf diesem Stadthügel gab es schon in frühchristlicher Zeit eine Bischofskirche. Als einer der ersten Bischöfe wird Ragnacharius erwähnt. Damals, Anfang des 7. Jahrhunderts, war Basel eine noch unbedeutende Stadt und das Kirchengebäude von bescheidener Größe und Ausstattung. Doch das sollte sich mit den nachfolgenden Bischöfen ändern.
Es gab auch schon eine erste Blüte um 800. Das war der Bischof Heito und sein Vorgänger Waldo. Die waren mit dem karolingischen Königshaus sehr eng verbunden, eventuell der eine sogar verwandt. Und die haben schon ein karolingisches Münster gebaut.
Sagt der Historiker und Münsterkenner Stefan Hess. Doch dieser Vorgängerbau wird im Jahr 917 wie fast die gesamte Stadt bei einem Überfall der Ungarn zerstört. Adalbero II. Von 999 an Bischof von Basel lässt auf den Grundmauern der zerstörten karolingischen eine neue, wesentlich größere Kirche erbauen.
Dass man da wirklich ein großes Münster hingestellt hat, das war schon ein Zeichen, mit uns ist wieder zu rechnen. Und dazu kommt, dass Adalbero weltliche Rechte bekommen hatte. Er hat auch als erster Bischof Münzen geprägt. Das ist so ein Aufbruch. Da merkt man, da geht die Entwicklung vorwärts, einerseits für das Bistum, aber natürlich auch für die Stadt.
Musik. Förderer des Münsterbaus wird der deutsche Kaiser Heinrich II. Heinrichs Ziel ist es, die Stadt durch den Kirchenbau aufzuwerten. Er schenkt Basel bedeutende Reliquien und er reist nach Basel. Zur Einweihung des Münsters am 11. Oktober 1019, vor genau 1000 Jahren. Doch auch diesem Münster ist keine glückliche Zukunft beschert. Im Jahr 1356 erschüttert ein Erdbeben die Region. Große Teile der Stadt Basel und des Münsters werden verwüstet. Mit viel Geld und einem gewaltigen technischen Aufwand wird auf den Ruinen ein neues Münster errichtet. Im Jahr 1500 wird der Neubau vollendet. Dem südlichen Martinsturm wird die Kreuzblume aufgesetzt. Noch während der Bauphase werden die Stadt Basel und das damals noch unvollendete Münster zum Schauplatz eines wichtigen kirchenhistorischen Ereignisses. Auf dem Basler Konzil, 1431 noch von Papst Martin V. einberufen, der aber im selben Jahr verstirbt, kommt es zum Eklat. Viele Konzilsteilnehmer sind hungrig nach Reformen. Es setzt sich die Idee durch, ein Konzil habe über der Entscheidungsgewalt des Papstes zu stehen. Außerdem gibt man sich selbstbewusst eine eigene Geschäfts- und Tagesordnung und düpiert damit den neuen Papst Eugen IV.
1437 kam es dann zum Bruch mit dem Papst. Dann hat der Papst kurzerhand das Konzil nach Ferrara verlegt, später, weil dort Pest war, nach Florenz. Die meisten sind aber einfach hier geblieben und haben weitergetagt. Und als dann der Papst Eugen nicht spuren wollte, hat man ihn für abgesetzt erklärt. Und dann in einem ganz kurzen Konklave auf der anderen Seite in einem Haus, auf der anderen Seite des Münsterplatzes, einen neuen Papst bestimmt. Und zwar war das der damalige Herzog von Savoyen. Der hatte einige Kinder, aber war verwitwet, war eben nicht verheiratet. Den hat man dann nach dem alten Ritus zum Papst gekrönt. Da waren so viele Leute da, dass es nicht in Münster stattfand, sondern auf dem Münsterplatz.
Doch Felix V., der letzte Gegenpapst in der Geschichte der katholischen Kirche, wird nur in der Schweiz, Bayern, Ungarn und im spanischen Aragonien anerkannt. Und so dankt er nach 10 Jahren Amtszeit ab. Sein freiwilliger Rücktritt wird belohnt, Rom zeigt sich gnädig. Bis zu seinem Tod, 1451, darf er seine lukrativen Ämter als Kardinalsbischof von Sabina und als Bischof von Genf ausüben. Die Reformansätze auf dem Basler Konzil waren verpufft. Anfang des 16. Jahrhunderts verbreitet sich Luthers Reformationsbewegung in Europa umso schneller und findet auch in der Eidgenossenschaft viele Anhänger. In Zürich ist es Zwingli, in Basel ist es der Theologe und Humanist Johannes Ökolampad, der zum glühenden Verfechter der neuen Strömung wird. Eigentlich ist er um eine friedliche Erneuerung bemüht, doch dann läuft während der Fastnachtsumtriebe alles aus dem Ruder. Es ist der 9. Februar 1529. Alkoholisiert und aggressiv verschafft sich eine gröhlende Menschenmenge Zugang zum Basler Münster. Es kommt zum Bildersturm.
Von Standbildern wurde nichts unversehrt gelassen. Was von gemalten Bildern vorhanden war, wurde mit einer Übertünchung von Kalk bedeckt. Was brennbar war, wurde auf den Scheiterhaufen geworfen. Was nicht, wurde Stück für Stück zertrümmert.
So beschreibt der aufgeklärte katholische Philosoph und Theologe Erasmus von Rotterdam jenen Tag. Der berühmte Humanist, der Basel zu seiner Wahlheimat und Wirkungsstätte gemacht hatte, ist schockiert über die Exzesse und flieht nach Freiburg im Breisgau sowie ein großer Teil des Basler Klerus. Basel wird zur reformierten Stadt, das Münster zur Hauptkirche der neuen Bewegung. Von den heiligen Bildern und Statuen haben sich die Basler getrennt, doch auf den Klang ihrer Münsterorgel wollen sie nicht verzichten.
Sie müssen sich vorstellen, dass mit der Reformation im Zuge des Bildersturms ganz viele Orgeln zerstört worden sind. Das Orgelverbot im Kanton Zürich galt bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Zwingli hat gesagt, die Orgel ist ein Instrument des Teufels.
Andreas Liebig, seit 5 Jahren Münsterorganist in Basel.
Als hier im Basler Münster die Marienstatuen und alles, was an Heiligen da war, zertrümmert wurde. Die Orgel hat man stehen lassen. Auf dem Münsterplatz war ein Orgelbauer Meier. Und der hatte die Angewohnheit, des Sonntags nach dem Gottesdienst bei geöffnetem Fenster die Orgel zu spielen. Und das heißt, in die Quellen, die Jugend der Stadt habe sich dort versammelt. Und das war der Obrigkeit ein Dorn im Auge. Und dann hat man doch lieber erlaubt, dass die Orgel wieder in der Kirche spiele. Und so, 30 Jahre nach der Reformation, spielte die Orgel wieder in Basel. In der übrigen Schweiz nicht. Aber das heißt, wir haben im Basler Münster quasi eine ungebrochene Orgelkultur über 700 Jahre. Denn die erste Orgel, wird gesagt, sei Pfingsten 1303 eingeweiht worden.
Zur 1000-Jahr-Feier wird das Münster zur Bühne für ein Theaterstück, das die wichtigsten Kapitel der Münstergeschichte thematisiert. Von der Weihe über das Konzil und die Reformation bis hin zum November 1912. Der Basler Kirchenratspräsident und Münsterpfarrer Lukas Kundert erinnert an jene Zeit im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, als Sozialisten die Kirche für ein Friedensmanifest nutzen.
Das war ein großer Glücksfall der Geschichte. Die Trennung von Kirche und Staat hat 1911 stattgefunden. Es ging nämlich so, dass die Sozialisten, so viel ich weiß, an verschiedenen Orten, auch in der Schweiz, nachgefragt haben, ob sie denn zu Gast sein können. Und natürlich haben alle Kantonsregierungen auch in der Schweiz, wollten sich da die Finger nicht verbrennen an den Sozialisten. Und die Basler haben dann gesagt, ja, wir hätten auch gar keinen Raum. Der einzige Raum, der dagegen wäre ja vielleicht das Münster. Das gehört uns ja nicht mehr. Das gehört jetzt der Kirche. Und die Kirchgemeinde hat dann in einer seiner allerersten Sitzungen, seit die Kirche wieder selbstständig ist, hat der Kirchgemeinderat dann entschieden, jawohl, die Sozialisten, die lassen wir hier rein. Und die sind dann mit roten Fahnen, die Internationale singend, hier in das Münster reingekommen, vom Rhein her hochgezogen. 10.000 Menschen auf dem Platz und halt einfach so viele, wie hier Platz gehabt haben in Münster. Es gibt Leute, die sagen, es seien 5.000 gewesen. Aber man hatte ja einfach wirklich gehofft, man könnte durch eine internationale Verbündung der Arbeiterschaft den Krieg noch verhindern.
In Basel, mit ca. 200.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt der Schweiz, sind die Christen in der Minderheit. Jeweils 15% der Bevölkerung sind evangelisch reformiert oder römisch-katholisch. Mehr als die Hälfte der Menschen sind konfessionslos. Für Lukas Kundert eine besondere Herausforderung, aber eben auch ein Anlass, die Konfessionen näher aneinander rücken zu lassen. Ein wichtiges Symbol für eine neue Verbundenheit ist ein außergewöhnliches Relikt aus alter Zeit, zu finden im Basler Münster. Als Erasmus von Rotterdam 1535 aus seinem Exil wieder nach Basel zurückkehrt und schon ein Jahr später stirbt, erhält die katholische Lichtgestalt mitten in der reformierten Kirche ein Ehrengrab. Die große und prächtige Grabplatte ist heute die Hauptattraktion des Basler Münsters.
Dass er im reformierten Gotteshaus beerdigt werden konnte. Das ist ein großes Geschenk, dass unsere Vorfahren da irgendwie einfach das Richtige getan haben.
Vor 1000 Jahren wurde das Basler Münster geweiht. Über Geschichte und Bedeutung der Kirche war das Alfried Schmitz. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir empfehlen Ihnen auch das Feature aus Religion und Gesellschaft heute Abend um 7:50 hier im Deutschlandfunk mit dem Titel »Wenn Gott wie mein Handy funktionieren würde, würde ich öfter beten. Es geht um die Religion der Millennials.« Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.